Freunde, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Wir haben den 19. Oktober. Wir nehmen tagesaktuell auf. Es ist die Folge 445. Müsste jetzt bald mal überlegen, ob es das hier nicht bald ein 10-jähriges Jubiläum ist. Muss ich wirklich nochmal in mich gehen. Weiß nicht, wann ich mit dem Quatsch hier angefangen habe. Ich glaube 2017. Sehr gut, dann haben wir noch 2 Jahre. Also, heute gibt es nochmal ein Daddy-Update. Wir haben so ein paar Themen, habe ich immer mal wieder aufgeschoben, über die ich jetzt dringend nochmal sprechen möchte. Und da geht es um Themen wie mit Kindern im Restaurant. Wo bin ich streng? Wo bin ich nicht streng? Was beobachte ich so bei anderen Eltern? Wo diskutiere ich? Wo diskutiere ich nicht? Etc. Und vor allen Dingen Geschwister. Liebe untereinander, wenn die Kinder so nah aneinander sind. Also Konkurrenzdenken etc. Ich habe dazu schon mal in Folge 429 sehr viel gesagt. Das war auch die letzte Daddy-Update-Folge und das ist auch schon, ja, ist jetzt 4 Monate her. Da können wir noch mal eine machen. Sehr gut. Vorab noch etwas Politisches, weil ich kam drauf, noch mal darüber zu sprechen, weil ich mit den Kindern jetzt neulich im Restaurant war. Es war nach der Arbeit, lass mich jetzt überlegen, es war der Mittwoch. Und, nee, Donnerstagabend, so. Und in München fand hier von der jüdischen Gemeinde dann das Abnehmen der Fahnen statt. Das war so eine Veranstaltung, weil von Anfang an auch da in der jüdischen Gemeinde und auch so von unserem Gottministerpräsidenten Markus Sir Söder die Rede davon war, ja, wie lange sollen die Fahnen denn da hängen, die israelischen Fahnen jetzt an der Synagoge, so lange bis die letzte Geisel befreit ist. Und das war jetzt glücklicherweise diese Woche der Fall. Darüber haben wir jetzt auch letzte Woche gesprochen. Genau. Und ja, kurz dazu, es ist relativ ruhig erstmal in der Pro-Palestine-Fraktion. Da ist nichts. Da könnte man meinen, da wird jetzt Donald Trump abgefeiert. Da könnte man meinen, da wird jetzt die Befreiung in Anführungszeichen des Gazastreifens gefeiert. Man könnte auch meinen, man hat vielleicht Mitgefühl mit den Familien, die 2 Jahre lang auf ihre vermissten mit Familienmitglieder warten mussten. Nee, auch das bleibt aus. Es ist ein relativ lautes Schweigen zu vernehmen. Und ja, darüber habe ich gesprochen mit, und jetzt kommt, ich war im Restaurant, in der Pizzeria, auch in der Nähe von der Synagoge, und dachte dann mit den Kindern, und wir haben da gesessen, Pizza gegessen, Nudeln, und neben am Nachbartisch war so ein nettes Pärchen, die haben sich so die ganze Zeit ein bisschen unterhalten. Irgendwann habe ich so rausgehört, oh, wir haben schon 7:15, wir müssen gleich los. Und dann dachte ich, ach, da darf ich mal auf Basis meiner 3 Fragezeichen Detektiverfahrung mal ahnen, wo sie jetzt noch einen Termin haben. Ich glaube, wir haben nämlich den gleichen. Sie gehen bestimmt auch zur Synagoge jetzt, oder? Und wollen da bei der Veranstaltung teilnehmen. Und da sagten sie ja und hin und her. Und dann fragte sie, was ist denn ihr Impuls, da jetzt hinzugehen? Also sie erzählte so ein bisschen, dass sie da auch arbeitet und dass sie jetzt aber auch sowieso dann da wäre etc. Und was so mein Impuls wäre. Und dann habe ich gesagt, weil es für mich wirklich eine der größten, schreiendsten Ungerechtigkeiten ist, wie da Narrative gepusht werden und weil ich alles in meiner Macht Stehende tun möchte, um dem entgegenzuwirken. Und da sagte sie, das berührt sie so sehr, weil sie das natürlich genauso beobachtet und gerade diese Veranstaltungen auch genau dafür da sind, dass man da Menschen begegnet, die sich da ähnlich sind und es tut auch gut. Also sie war eine wunderbare Veranstaltung. Sie meinte dann noch, Genau, das haben wir noch ein bisschen genau darüber gesprochen, also dass das Schweigen der Pro-Palästina-Leute jetzt relativ laut ist, etc. Ihr Mann, das war auch so eine heilende Begegnung für mich nochmal, war halt jemand, da haben wir vorher auch schon mal drüber gesprochen, der war Ergotherapeut, ich habe dann erzählt, ja, ich bin halt Erziehungspfleger und so weiter. Und er war so jemand, ne, hatte überall St. Pauli-Badges und so weiter. Und es war für mich auch nochmal heilend zu sehen, dass natürlich auch so die Linke oder Leute, die sich so als links bezeichnen würden, da stark gespalten sind. Und dass es auch da Meinungen und Stimmen gibt, die sagen, hey Leute, ich verstehe nicht, warum da Leute bei Pro-Palästina und den Hamas-Verstehern mitlaufen und mitmarschieren. Es war für mich auch nochmal heilend, weil man natürlich immer wieder, dafür haben wir ja unsere menschlichen Gehirne, verleitet wird, in diesen Schablonen zu denken. Ne? Und dann ist so St. Pauli gleich, oh ja, linke Fan-Anhängerschaft und so weiter, gleich Hamas-Versteher und so weiter. Und es war wirklich heilend, das dann auch mal zu sehen und mich da mit den Leuten zu unterhalten. Also waren ganz, ganz nette Leute. Genau. Im Zuge dessen dachte ich dann aber, weil ich da im Restaurant war und dann auch immer wieder, wenn ich mit den Kindern im Restaurant bin, so die rücken mir, ach, die sind aber brav und, oh, und das ist aber schön, wie die sich hier benehmen und so weiter, habe ich dann gedacht, ich mache nochmal eine Daddy-Update-Folge darüber, wie das so mit Kindern dann ist im Restaurant und wie man es hinkriegen kann, nicht muss, man hat jeder freie Entscheidung, dem ganzen Restaurant auf den Sack zu gehen mit seinen eigenen Kindern, will ich jetzt keinem empfehlen, aber wenn Leute da Interesse haben, das anders zu machen, will ich so ein paar Sachen heute mitgeben. Jetzt muss ich fürchterlich niesen, Moment. Ach, ist das ein schlimmes Gefühl, oder? Ich will jetzt keine Vergleiche irgendwie ranziehen aus dem sexuellen Kontext, aber ich habe jetzt seit einer Minute Niesen in der Nase und es kommt nicht raus. Und wenn man sich darauf konzentriert, ist es weg. Das ist übrigens so ein bisschen wie mit Angst. Ne? Ist so wie. Ist so nur die Verdrängung der Angst befeuert es. Wenn man sich dann die Angst anschaut, ist es auf einmal weg. Nur falls Leute gerade aktuell unter Angstzuständen leiden. Auch da ein weiser Ratschlag des weisen Herr Weinands, der mit seinen 41 Lebensjahren alles gesehen hat. Ein weiß, langbärtiger Mann wie Gandalf. So, mit Kindern im Restaurant, genau. Ich habe, meine Frau ist so jemand, wir hatten eine Phase, da sind wir hier immer bei uns um die Ecke ins Lieblingsrestaurant gegangen und wir hatten extrem viel Stress. Warum? Es gibt so ein Alter bei Kindern, da würde ich tunlichst vermeiden, zu fliegen, ins Restaurant zu gehen, in die Kirche, irgendwo, wo man irgendwie still sitzen muss. Und das ist das Alter, wo die Kinder gerade gelernt haben, zu stehen oder sich irgendwo aufzurichten. Und das machen die logischerweise den ganzen Tag, immer wenn sie wach sind, überall, wo sie sind. Und da spielt der Kontext gar keine Rolle. So, das ist in den meisten Fällen so, weiß ich nicht, von 10 Monaten bis 1,5 Jahre. Kinder sind ja unterschiedlich, wann da der Schuss losgeht, wann sie bestimmte Fähigkeiten dann einfach entwickeln. So, bei meinem Sohn war das sehr, sehr früh, leider so früh, dass er halt ständig gelaufen ist, ohne auch nur richtig sitzen zu können, was dazu geführt hat, dass er ständig wie eine Kerze umgefallen ist, gegen diverseste Gegenstände und so weiter. Meine Tochter war da ein bisschen gemütlicher, die ist dann so mit einem Jahr gegangen, konnte aber schon vorher gut sitzen. Das heißt, die sind dann einfach, die richten sich dann auf, setzen sich wieder hin. Da hat man viel weniger diese Fallproblematik. Mein Sohn, der ist mit 7, 8 Monaten dauernd aufgerichtet, losgelaufen, hingefallen. Also da waren wir wirklich schon bei so einem Physiotherapeuten, wo wir gesagt haben, wie machen wir das jetzt? Und ich weiß gar nicht, warum wir da waren, jetzt nicht wegen der Problematik, aber irgendwie haben wir da Tipps bekommen, den aktiv im Sitzen zu beschäftigen und so weiter. Long story short, am Ende des Tages, diese Zeit ist immer schwierig, weil die Kinder verstehen den Kontext nicht, die wissen nicht, warum sollen sie jetzt sitzen bleiben, und sie haben auch eine Motivation, ihre Fähigkeit da einfach weiterzuentwickeln, sich hinzustellen, sich aufzurichten, die ersten Schritte zu machen, und da in dieser Phase zählt nur das. Das heißt, die springen fast gar nicht, also kann sein, dass da Unterschiede gibt, aber in der Phase ist das halt das Hauptding. Ich springe fast nicht auf Selbstbeschäftigung an. So, zumindest nicht unsere Kinder. Aber ich glaube, die sind halt auch eher sehr mobil, sehr auf Bewegung, sehr auf, im grobmotorischen Kontext unterwegs. Jetzt weniger so in der feinen Motorik. So, in dieser Zeit würde ich es einem verlassen. Wir haben es dann oft gemacht. So, war dann Freitagsabend, schön essen, beide Kinder. Am Ende des Tages sind die auf meiner Frau rumgesprungen, wie Verrückte. Haben dann da irgendwie, keine Ahnung, haben dann am Ende 100 Euro bezahlt, mussten dann irgendwie schnell weg. Keiner hatte Entspannung, die Kinder wollen direkt wieder aufstehen. Das ist scheiße. Jetzt sind die seit so einem Dreivierteljahr, also seit meine Tochter dann auch so eineinhalb ist und sich mehr selber auch beschäftigt und sitzen kann und diese gehen. Thematik einfach für sie abgeschlossen ist und sie weiß jetzt, okay, ich kann laufen, alles klar, dann kann sie auch ihre Momente, wo sie sich ausagiert und läuft und macht, nutzen, aber dann auch, wenn sie an einem Tisch sitzt, sich selbst beschäftigen. Und da ist meine Frau wirklich eine totale Koryphäe, was so Beschäftigungssachen angeht. Also die hat dann Sachen gekauft, wo ich dachte, ach, das ist ja wirklich ein krasser Scheiß. Also mit denen die Kinder sich am Tisch stundenlang beschäftigen können. Das sind einmal, ist das so ein Malbuch, was auf Wasser reagiert. Also dann braucht man eigentlich nur dieses Buch und einen mit Wasser gefüllten Pinsel, der ist dann dabei. Und dann können die Kinder da ausmalen und die Farbe ist halt in dem Malbuch dann hinterlegt. Und wenn es mit Wasser in Berührung kommt, wird es bunt. Mega geil. Damit beschäftigen die sich schon mal eine Viertelstunde. Danach heißt dann, oh ja, wir wollen die Schnüre. So, da hat meine Frau so komische Dinger, so Pads sind das, wo so Furchen drin sind und lange Schnüre, die so aussehen wie Lakritzstangen. Und da können die Kinder halt diese Schnüre in diese Pads rein drücken und machen und spielen da anderweitig mit rum. Zack, nochmal eine Viertelstunde rum. Bäm, dann kommt das Essen. Wunderbar. Die Kinder essen. Meistens dann, weiß ich nicht, wo wir sind. Gestern waren wir am Tegernseer Preußstübel, da gibt es keine Pommes, wusste ich vorher schon. Dann denke ich immer, scheiße, was essen die denn jetzt hier? Dann haben sie so Reiberdatschi, Kartoffelpuffer, sagt man dazu, oder Krumbere Schnitja, sagt man dazu an der Mosel. Die gibt es übrigens in ganz Deutschland. Fragt euch jetzt mal, geriebene Kartoffeln mit Ei drin, Muskat, und halt die Stärke ein bisschen abgemacht von den Kartoffeln, das dann als so Kartoffeldinger, also Kartoffelpuffer, das Wort kennt ja jeder. So, wie heißen die bei euch in der Region? benspricht@gmail.com. Bitte mal reinschreiben, genauso wie Liebesbekundungen und Hasserklärungen können auch gerne alles in dieses Postfach bitte rein. So. Und dann sind die mit dem Essen beschäftigt. So, und währenddessen, und das ist was, das würde meine Frau nie machen, ich mach's aber. Ich hole die, bevor wir ins Restaurant gehen, immer zu mir und sag, hey, pass auf, wir gehen jetzt ins Restaurant. Ihr wisst, da benehmen wir uns ordentlich. Wir essen mit dem Mund über dem Teller. Ihr esst mit dem Besteck. Ihr turnt da nicht rum. Ihr schreit nicht. Wir essen da was Schönes, das ist nicht selbstverständlich, dass wir das machen können. Da kochen jetzt andere für uns, immer wenn wir was kriegen, sagen wir auch Danke und so weiter. Also ich mache denen vorher eine richtige Ansage, dass so ein bisschen, oh, okay, jetzt ist was, okay, jetzt wird was von uns verlangt, wunderbar. Und auch wenn es dann nicht fruchtet, ich mache es trotzdem jedes Mal, weil es mir wichtig ist. Und wenn sie es mit 10 verinnerlicht haben oder mit 11 verinnerlicht haben, Punkt. Dann im Restaurant gibt es eine Selbstbeschäftigung. Ich gucke, dass die auf einer Bank sitzen, nicht auf dem Stuhl, weil es einfach für Kinder dann leichter ist. Ich mache den Tisch richtig schön dran an die Bank, dass da kein Abstand ist. Dann ist das Thema erledigt. Dann gibt es ein helles für Daddy, so, und ein Wein für meine Frau. Oder meist, ich gehe auch sehr oft allein mit denen essen, wenn meine Frau hier arbeiten muss. Und dann ist das schon mal geregelt. Und ich jedes Mal am Nachbartisch kriege ich da wirklich Reaktionen, dass die Leute das sehr, sehr verwunderlich finden. Sagen, ach, sind die süß und oh, die benehmen sich ja und hin und her. Und dann sage ich jedes Mal, ja, ich erziehe die mit einer guten Mischung aus Disziplin und absoluter, bedingungsloser Liebe. Aber ich sage ihnen auch, was ich von ihnen verlange und so weiter. Und das ist leider nicht selbstverständlich. So, wenn ich dann andere Kinder da sehe, und mein großes Thema im Leben ist ja, nimm nicht einfach so viel Platz ein. Nimm nicht mehr Platz ein, als dir irgendwie zusteht. Ich weiß nicht, da scheinen meine Eltern auch schon irgendwie sehr drauf geachtet zu haben. Viele würden jetzt sagen, oh Benni, du bist ja sowieso immer too much in jeder Interaktion und so weiter und so fort. Verstehe ich, aber wenn ich jetzt irgendwie im räumlichen Kontext unterwegs bin, dann denke ich mir, hey, pack nicht die Tasche noch am Nachbartisch auf die Bank. Staffel dich auch auf deine Sachen an einem Tisch im Wirtshaus zum Beispiel so, dass noch eine andere Gruppe da sitzen kann, etc. Und es triggert mich, wenn andere das nicht machen. Also du hast ja dann Leute, die sagen, das ist unser Tisch und bla, und dann wird da alles hingeschmissen, dass es auch scheiße im Gesamtbild aussieht. Also eine Jacke da noch über dem Stuhl und da noch eine Tasche und den Kinderwagen in die Ecke. Das geht mir auf den Sack, das finde ich asozial von anderen Eltern und ich versuche es zu vermeiden, Punkt. Und genau, ich denke mir, hier sind genug Restaurantleute, Gänger, die haben mit Kindern nichts zu tun, die haben auch das Recht darauf, jetzt einfach mal in Ruhe zu essen. Und da würden 80%, ich weiß nicht, wie es ist, 80% der anderen Eltern würden sagen, das ist doch eine total kinderfeindliche Gesellschaft hier und wir sind auch da und wir sind auch Mitglieder und so weiter und all dieses pseudo-progressive Millennial-Gewäsch, da würde ich immer sagen, nee, who the fuck cares? Also bring deinen Kindern doch einfach bei, das können die auch schon, ab einem gewissen Alter, habe ich ja vorher eingeschränkt, einfach da zu sitzen, sich selbst zu beschäftigen, nett zu sein und zu essen, auf zu essen zu warten, dann zu essen, zu bezahlen und dann zu gehen, Punkt. Zwei Tricks, auf die man achten muss. Erstens, oft bestelle ich, weiß nicht, für die Kinder einen Kaiserschmarrn, dann heißt es, oh, der muss jetzt eine halbe Stunde, dauert das, ne? Der wird ja dann richtig in der Pfanne und Gott weiß was gemacht und da wird ja noch mit so ein bisschen wie in Bibi Blocksbergs Hexenküche, stelle ich mir das immer vor, wie das, weil der ist immer, oh, das dauert aber 40 Minuten, ne? Müsst ihr wissen. Und und dann sage ich aber immer, ja, aber bitte mein Essen dann auch erst mit dem Kaiserschmarrn bringen. Weil das ist natürlich Horror. Wenn ich da Essen habe und dann kommt nichts für die Kinder, muss man vorher schlau sein, Leute. So, ne? Denkt natürlich die Millennial-Mutti, die da sich ausgebreitet hat, wie Gott weiß was, auf dem Rockfestival, ne? Denkt darüber nicht nach. So, aber das ist ja dann am Ende des Tages nicht mein Problem. So. Dann muss einem klar sein, wenn dann das Essen vorbei ist, dann ist es oft schwer, die Kinder nochmal neu zu beschäftigen. Die sind ja dann voller Essen, wollen dann raus. Da muss man auch dem Bedürfnis nach sagen, alles klar, dann stehen wir jetzt auf, gehen direkt, bezahlen vorher, Punkt. So. Eigentlich Common Sense, was ich hier erzähle, aber wenn es Common Sense wäre, dann würde ich nicht so viel Chaos stiftende Familien in Restaurants die ganze Zeit sehen. So. Genau. Also, das ist dann so meine Mischung aus Disziplin, aber du kriegst auch was dafür und ich bin auch so jemand, ich habe auch gar kein Problem damit zu sagen, Freunde, also meinen Kindern, wenn ihr später hier noch ein Eis wollt, dann müsst ihr euch auch ein Stück weit jetzt hier benehmen, weil ist nicht immer nur haben, 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 ihr müsst auch ein bisschen abliefern, Punkt. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo ich klare Erwartungen habe, wo ich eher streng bin und wo ich eine klare Linie vorgebe. So, jetzt im Gegensatz dazu, wo bin ich eher laissez-faire oder wo lasse ich mich nicht auf Diskussionen ein? So, und das kriege ich auch immer wieder bei Eltern mit. Also wenn ich hier rausgehe, jetzt ist wieder Herbst, das dauert bei Kindern, bis die kapieren, es ist kalt draußen. Weil vorher haben sie keine Jacke angehabt, jetzt müssen sie wieder eine Jacke anziehen. Da diskutiere ich aber auch nicht rum. Wenn die sagen, ich will keine Jacke anziehen, dann nehme ich die Jacke mit, wir gehen raus. Spätestens nach 100 Metern sagen die dann, ich will Jacke. So, dann ziehe ich denen die Jacke an. Ich krieg's, und so mache ich das mit allem, wo ich eine Frage stelle. Also man muss, jetzt kommen wir so ein bisschen Pädagogik-Exkurs, man muss unterscheiden zwischen, wo stelle ich eine Frage, da mache ich mir aber vorher Gedanken darüber, lasse ich dem Kind die Autonomie dazu, Ja und Nein zu sagen und respektiere das dann auch, oder wo mache ich eine Ansage und die wird durchgezogen. So, das heißt also, wenn ich mit den Kindern über die Straße gehe hier, oder an der Straße entlang. Wir waren gestern am Tegernsee, da gab es dann hoch zum Parkplatz, so 200 Meter, wo ich so dachte, oh, das ist mir hier, da rasen die Autos vorbei mit 70, 80, richtig ätzende Kurve war das da. Da diskutiere ich nicht, dass die Kinder rechts neben mir einfach mit dem Laufrädchen da gehen und fahren. So. Und wenn die das dann nicht machen, dann stoppe ich und sage, stopp. Du sollst da fahren. Das akzeptieren die dann sehr gut. So, aber da frage ich nicht, hey, willst du nicht lieber hier fahren mit dem Auto? Gott weiß das. Das heißt, mach dir vorher Gedanken, wo lässt du Autonomie zu, wo lässt du sie nicht zu? Bei der Jacke frage ich, willst du eine Jacke anziehen? Nein, alles klar. Dann bringe ich das Kind in die Situation, selbst die Erfahrung zu machen. Aha, es ist kalt, okay, mit der Jacke wird mir weniger kalt. Bäm, das geht ab. Einem Jahr, eineinhalb Jahre etc. können Kinder das. Diskutiere natürlich nicht mit dem Säugling darum. Da hat es weniger Autonomie. Das ist ja auch noch nicht in dem Sinne die Autonomiephase. Die beginnt im zweiten Lebensjahr, dritten Lebensjahr, vierte Lebensjahr. Also da kann man sich schon mal viel Stress sparen, indem man vorher überlegt, wo frage ich, dann ist aber auch ein Nein okay und wo mache ich eine Ansage. So. Verstehen Millennials oft nicht, weil wir sind ja die Millennial-Generation, die vielleicht mit der ein oder anderen zu viel Ansage groß geworden ist und jetzt fragen wir alles. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil es gibt bestimmte Bereiche, da diskutiere ich nicht, genau. So auch mit der Jacke, genau. Also es heißt dann, wo fange ich an? Zu diskutieren oder wo frage ich oder wo setze ich es einfach durch. Wenn ich das klar habe, ist die ganze Schlacht eigentlich schon viel, viel einfacher. Weil, jetzt nehmen wir mal an, Kind will nicht mit Hand über die Straße gehen. Dann sage ich, dann diskutiere ich nicht und erkläre auch nicht. Das ist so auch so ein Wahnsinn, also wie viel da 2- und 3-Jährigen erklärt wird, warum sie dies, und guck mal, das ist total wichtig, weil da hinten kommen die Autos, das machen die Eltern nicht für ihr Kind, das machen die für die Leute drumherum, aber die Leute drumherum gehen mir am Arsch vorbei, so, das heißt also, auf Spielplätzen, Gott weiß was, wenn da Eltern mit ihren Kindern argumentieren und rumdiskutieren, nein, das möchte ich nicht deswegen und deswegen, dann gehen sie eigentlich nur in der Abwehrhaltung dem Urteil anderer Eltern gegenüber, also da rein. So. Und ich denke mir so, nee, also wenn ich nicht will, dass die Kinder nass werden, dann hole ich die einfach weg. Punkt. Dann diskutiere ich nicht, das kann man machen, wenn du deine Gummistiefel dann mal anhast und sonst was, weil sonst die Eltern sagen würden, oh, ist das doch so wichtig, dass sie mit Wasser interagieren und Gott weiß was. Ja, genau, ey. Das ist auch so ein Ding. Wir haben hier einen Spielplatz direkt um die Ecke am Glockenmarkt. Da ist so ein Wasserbrunnen, den haben sie jetzt im Herbst dann angemacht. Der war den ganzen Sommer über abgeschlossen und jetzt ist er auf einmal angeschlossen. Weiß ich auch nicht, wie es dazu kam. Dann gibt es natürlich irgend so ein beklopptes Kind, was dann wieder den Brunnen oben, ah, guck mal, da kommt Wasser raus. Und es gibt so einen Pudelmützen-Daddy, der dann ankommt und sagt, es ist total toll hier, Wasser. Und dann, ach, die Kinder, und wieso das hier verknüpfen und Gott weiß was. So in ihrer, wie soll ich sagen, Überreaktion zu ihrer eigenen Erziehung hin, ne, machen die dann da einen auf einen totalen laissez-faire Oberdaddy. Und ich gehe dann demonstrativ hin und sage, Kinder, hier weg vom Wasser, habe ich keinen Bock drauf, Punkt. Und weil es totaler Irrsinn ist, also
es ist total wichtig, dass die Kinder lernen, barfuß zu laufen und so weiter, ja. Von mir aus. Aber wir müssen die auch nicht wie die Hobbits in der größten Scheiße, dann noch hier in der Stadt, ne, von März bis Oktober ohne Schuhe rumlaufen lassen, da wo die Hunde hinscheißen, die Penner hinpissen. Also Wahnsinn, ne? Das ist alles so eine Überreaktion zu ihrer eigenen Erziehung. Und ich sage dann auch immer, ne, wenn so die Phase war, das ist oft so mit einem Jahr, wenn die dann gehen, das ist auch wichtig. In der Wohnung hier laufen die nur barfuß rum. Wir machen dann auch mal so Phasen im Sommer, wo wir sagen, hey, hier jetzt bitte barfuß laufen, hier könnt ihr die Schuhe ausziehen, am Bach, an der Isar, Gott weiß wo. Das ist dann so, ne? Aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich sage, nee, Schuhe bleiben an, Punkt. So. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Exakt, also pick your battles, ne? Wie man so schön sagt. Ich erlebe es immer wieder, dass dann Eltern diskutieren mit ihren Kindern und erklären im zweiten und dritten Lebensjahr. Es interessiert die Kinder nicht und die Kinder haben erst ab, ich sage jetzt mal 4 oder 5 Jahren oder sagen wir mal so ab 3, 3,5 die Fähigkeit überhaupt, Dinge in mehreren Abschnitten in ihrem Gehirn abzuspeichern. Das heißt also, wenn ich erkläre, guck mal, da kommen Autos, das ist die Straße, das ist gefährlich, deswegen gehen wir per Hand über die Straße, dann versteht das Kind das erst ab, weiß ich nicht, 3,5 oder sonst was. Vorher ist es einfach wichtig fürs Kind, reine Konditionierung, ah, da ist die Straße, da will der Papa immer, dass wir in die Hand gehen, wenn wir es nicht machen, diskutiert er auch nicht, dann zieht er uns einfach mit der Hand drüber oder was weiß ich was und gut ist. Das ist die einzige Fähigkeit, wo das Kind am Ende lernen und speichern kann. Und später ist es dann zu mehr in der Lage. Und da ist auch sowas, jetzt zum Beispiel, mein Sohn, er lernt das ganz intuitiv, da bin ich auch froh drüber. Ich habe immer gedacht, wenn ich Vater werde, ich will nicht so ein Papa dann sein, der da steht, so, und jetzt gucken wir erst links und dann rechts und dann nochmal links und da ist kein Auto, ja, und jetzt gehen wir rüber. Da denke ich mir immer, boah, Leute, ey, ich vermeide halt Situationen im Leben, wo ich mir selber maximal dumm vorkomme. Das wäre zum Beispiel sowas oder wenn ich auch selber auf dem Klettergerüst rumkletter mit meinen Kindern, was da auf dem Spielplatz hier bei uns natürlich auch gang und gäbe ist. Aber gut, ich sage da immer, hey, hier haben die Eltern mehr Spaß an den ganzen Spielgeräten als die Kinder selbst. Genau. Und ich erlebe es dann immer, dass ausgerechnet diese Eltern dann darum diskutieren und machen und tun und ein Geknatsche eingehen, wo ich mir denke, ey Leute, geh einfach weiter, mach einfach dein Ding, das nächste Mal knatschen die dann weniger, weil es eh nichts bringt. Also die nutzen Kommunikationsebenen mit ihrem Kind, die nicht verstanden werden. Und das sind, weiß ich nicht, es gibt eine tolle amerikanische Pädagogin, der ich mal eine Zeit lang gefolgt hat, die sagte dann immer, stop these therapy sessions. Ne? Es sind am Ende des Tages Therapie-Sessions für die Eltern selbst. Also die sich selber dann schönreden oder argumentieren, warum sie wie wo handeln. Es hat nichts mit deinem Kind zu tun. Also hör auf, dein Kind zu missbrauchen für deine eigene Scheiß-Elternerziehung-Bewältigung am Ende des Tages. Ne? Genau. Dann ist das Schöne, jetzt haben wir letztens auch wieder drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, wo es war. Ich habe darüber schon mal gesprochen jetzt, aber vielleicht habe ich auch einfach nur einem Freund davon erzählt. Geschwisterbeziehung. Wir hatten letztens beim Anziehen, sagte meine Frau so zu meinem Sohn, ah, guck mal, Fritz, die Rosa ist schon fertig so mit dem Anziehen. Da sage ich, ey, Laura, lass uns das nicht machen. Ne? Weil dann hast du direkt diese Challenge den Geschwistern untereinander und du hast so dieses, hä, die wird jetzt positiv bestärkt und die kann was, was ich noch nicht kann. Und das passiert uns so gut wie nie. Und ich glaube, das ist auch am Ende des Tages das Ergebnis, dass unsere Kinder so schön miteinander harmonieren und jetzt auch, weiß ich, meine Tochter in derselben Kita, also ist so eine Kleingruppe von 9 Kindern, die ist da jetzt eingewöhnt worden, das lief reibungslos. Mein Sohn hat sich wunderbar um die gekümmert, der hat die da integriert, der ist viel netter geworden über den Handel auch zu anderen Kindern, entschuldigt sich viel mehr etc. Also das war so ein geiler Erfolg jetzt und das kann in vielen Fällen komplett in die Hose gehen, wo man dann dasteht und denkt, oh scheiße, ich muss jetzt in eine andere Kita, die haben irgendwie Konkurrenzdenken untereinander und so weiter
Und da sagen dann viele, ja, das ist bei so einem geringen Abstand, wenn die Kinder so einen kleinen Abstand haben, ist das ja ganz normal, die sind ja dann wie Zwillinge. Nein, das ist nicht normal. Und es ist auch nicht normal, dass sich Zwillinge gut miteinander verstehen, weil sie aus einem Fleisch und Blut am Ende sind. Es ist am Ende das Resultat, wie Eltern über das Kind sprechen, über das andere Kind sprechen, während das andere Kind dabei ist und so weiter. Und das sind Sachen, die haben wir wie aus dem... Ich glaube, man macht vieles da intuitiv, aber es ist auch wichtig, sich über manche Sachen mal länger Gedanken zu machen. Wie zum Beispiel Dinge, die fürs Selbstbild, zum positiven Selbstbild beitragen. Gestern war ich zum Beispiel mit den Kindern am Tegernsee unterwegs und mein Sohn hatte einen neuen Roller, mit dem er da unbedingt fahren wollte. Den haben wir vorher noch bei eBay Kleinanzeigen abgeholt. Und meine Tochter hatte ein Laufrädchen, was sie zu 70% geschoben hat, aber nie drauf gesessen hat, bis zum Schluss. Irgendwann hat sie sich dann drauf gesessen und ist dann gefahren. So. Das war für mich super anstrengend, weil oft sind die dann irgendwie in Leute reingefahren oder sowas. Ich habe gesagt, ey, bitte bleibt jetzt hinter mir, bleibt hier auf der Seite, auf der ich bin. Und irgendwann hat das reibungslos funktioniert. Wenn das jetzt nicht funktioniert hätte und ich wäre nach Hause gekommen und hätte meiner Frau erzählt, ey Laura, war totaler Horror, war total anstrengend mit denen und so weiter. Und die stehen daneben und hören das. Das findet statt in Familien und das findet genau dann in Familien statt, wo man sich am Ende fragt, ja, was ist denn mit meinen Kindern los, ne? Was ist denn da etc., weil es genau diese Situationen sind, die ein negatives Selbstbild der Kinder prägen. Sowas würde ich immer nur mit meiner Frau besprechen, ohne dass die zuhören. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass wir da 100% perfekt sind, wir streiten uns auch viel zu oft vor den Kindern und so weiter. Also da will ich jetzt hier keine perfekte Welt irgendwie suggerieren. Das gibt's auch hier nicht. Ganz im Gegenteil. Also dieses auch meine Impulsivität oder meine Ungeduld und meine Reaktion, das ist was, das ist viel zu oft auch in Front, also in Gegenwart meiner Kinder der Fall, daran muss ich arbeiten, da muss ich auch Wege finden. Aber jetzt nur mal bezogen auf Selbstbild. Ich bin dann bewusst, weil es super lief, heimgekommen und habe gesagt, hey, die haben das heute grandios gemacht. Die sind hinter mir gefahren. Die Rosa hat sich später getraut, auch selber auf dem Rädchen zu fahren. Die haben das perfekt gemacht. Die sind nicht in Leute reingefahren und so weiter. Und habe die halt gelobt und zack, habe ich damit das Verhalten bestärkt, dass die für die Zukunft wissen, ah cool, wir sind also Leute, die was können, wir sind Leute, die was drauf haben, wir sind Leute, die sich gut verhalten und so weiter. Und sowas machen wir jeden Tag mit denen. Und wenn es dann mal was ist, was da nicht gut ist etc., das besprechen wir konstruktiv mit den Kindern und gibt es ja auch dauernd, wenn die miteinander spielen oder mein Sohn mal so ein impulsives Ding hat und meine Tochter dann schubst etc., das ist was, da schimpfen wir den nicht oder sonst was, da sage ich halt stopp, da gehen wir jetzt mal zusammen hin, guck, das hat der Rosa jetzt wehgetan, kannst dich jetzt entschuldigen, aber auch mit dem Beisatz, hey, ich weiß selber, wie es ist, wenn man mal so einen Impuls hat und ne, man muss dem irgendwie nachgehen und man baut da irgendwie Mist. Kann passieren, hat nichts mit deinem Selbstbild zu tun, hat nichts damit zu tun, dass du kein toller Junge bist und so weiter. Und ich glaube, diese Grundhaltung, dieses Begleitung von Alltagssituationen sorgt für ein positives Selbstbild und sorgt auch dafür bei Geschwistern, wir sind ein Team. Das ist das Allerwichtigste, dass die sich als Team verstehen. Wenn wir hier Fangen spielen oder in der Wohnung, da spiele ich immer, jetzt seid ihr reif, das ist nie ich und mein Sohn gegen meine Tochter oder meine Tochter und ich gegen meinen Sohn. Es ist immer Eltern gegen Kinder. Ihr seid ein Team, ihr seid eine Verbindung etc. Das ist das Wichtigste. Genau. So viel dazu. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Schreibt mir wirklich hierzu gerne nochmal eure persönlichen Erfahrungen, auch mit Geschwistern untereinander und diese Interaktion untereinander, positives Selbstbild fördern bei Kindern. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung. Genau. Bis dahin, genießt den Sonntag, bleibt geil. Ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. Can I love you?